Durchschnittlicher Hoden hat mittlerweile 8,3 Milligramm Mikroplastik. Unsere Gehirne sind auch mittlerweile voll mit Mikroplastik.
Also vor rund 125, 130 Jahren wurde das Östrogen aus dem Urin von trächtigen Stuten gewonnen. Und das war ihnen dann zu teuer.
Der Großteil des Mikroplastiks kommt eigentlich von Autoreifen. Und wenn man drüber nachdenkt, macht es eigentlich Sinn, oder? Also fand ich extrem wild. Aber das ist ja auch was, das können wir gar nicht wirklich verhindern.
Völlig absurd.
Dass man
Menge an Medikamenten hat, wild.
Der remote lebende Menschen, die eigentlich praktisch null Kontakt mit Waren aus Plastik haben. Und selbst die hatten Mikroplastik in ihren Körpern. Ja, was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% unserer Zuhörer gar nicht abonniert haben. Ich glaube, das schreit nach einem Call to Action, oder Mario?
Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du den Podcast abonnieren könntest auf der Plattform deiner Wahl. Gerne auch bewerten und Freunden und Familie weiterempfehlen, wenn du happy damit bist. Vielen Dank. Grüß dich, Max. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Max, wie geht's dir?
Du, mir geht's soweit gut. Ich habe natürlich auch die Grippewelle dieses Jahr mitgenommen, deswegen bin ich ein bisschen angeschlagen im Moment. Aber das hat mich nicht daran gehindert, mich mit dir mit Mikroplastik zu beschäftigen. Und darum soll es heute gehen, oder?
Ja, genau. Wir haben auch so ein bisschen die Trendwelle geritten, weil wir jetzt, kann man glaube ich so sagen, ist glaube ich sehr in aller Munde momentan. Liest mal in den Nachrichten ein bisschen was, auch in vielen Podcasts ist das Thema aufgegriffen. Und wir haben uns gedacht, wir bilden uns da mal unsere eigene Meinung, machen ein bisschen Research und lassen euch dran teilhaben.
Ja, voll. Also man muss echt sagen, es ist wirklich, ich glaube, jeder Influencer hat es schon aufgearbeitet, jeder hat so seinen etwas eigenen Take. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, mal alles so zusammenzufassen und zu kondensieren und auch mal vielleicht auch mit ein paar Mythen aufzudecken und vor allem aber auch da wirklich nur das wiederzugeben, was aktuell auch schon wissenschaftlich bewiesen ist und auch dazu zu sagen, wenn etwas noch nicht so ganz klar ist. Plastik ist, glaube ich, schon recht lange ein Thema. In den 50ern ging es dann so richtig los, da hat man dann auch in Plastik verpackt. Vorher gab es, glaube ich, nur wirklich Autoreifen, aber da darf man mich jetzt nicht drauf festnageln. 50ern auf jeden Fall ein großes Thema geworden und seitdem natürlich abundant, wirklich überall in unserem Leben. Was wirklich wild ist, an die Jungs da draußen, durchschnittlicher Hoden hat mittlerweile 8,3 Milligramm Mikroplastik. Unsere Gehirne sind auch mittlerweile voll mit Mikroplastik. Wir haben mittlerweile 0,5% unserer Hirnmasse, also ungefähr ein halber Teelöffel Salz ist Mikroplastik in unserem Gehirn. Das ist eigentlich extrem wild. Warum? Weil wir haben ja eine Blut-Hirn-Schranke. Wir haben aber auch eine Blut-Hoden-Schranke. Das heißt, dass dieses Mikroplastik auch da durchkommt. Also nicht so gut. Es werden jedes Jahr 400 Millionen Tonnen Plastik zusätzlich hergestellt. Davon werden nur 9% recycelt auf der Welt. Also das wird immer mehr jedes Jahr. Und alles in allem kann man sagen, wir haben uns damit viel beschäftigt. Und wir haben dann gestern nochmal drüber telefoniert, ein bisschen Vorbesprechung gemacht. Ja. Und ich glaube, wir waren beide so ein bisschen so, wow, okay, also wir haben es zwar gewusst, so irgendwie, aber sich jetzt nochmal damit zu beschäftigen, war ein bisschen deprimierend. Aber wir wollen natürlich am Ende dann auch wieder einen positiven Outlook zeichnen. Das werden wir sicher auch machen. Es ist auf jeden Fall anstrengend gewesen.
Ja. Und ich glaube, ihr kennt ja auch diesen Mythos von der, jetzt habe ich es leider schon vorweggenommen, den Mythos von der Kreditkarte Plastik, die man in der Woche aufnimmt. Da kommen wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Aber dass es ein Mythos ist, habe ich jetzt leider schon vorweggenommen. Naja, bevor wir uns hier jetzt verlieren, ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass wir über so ein paar Begriffe sprechen. Und teilweise war das auch für uns sehr neu, beziehungsweise hat man einfach Sachen im Kopf, die so nicht stimmen. Und klar, in der Folge geht es hier zu einem sehr großen Teil um Mikroplastik. Was aber so ein bisschen untrennbar mit Mikroplastik verbunden ist, ist eigentlich dieses Chemikalienthema. Weil in Plastik oder in Kunststoff, da werden ja auch viele Chemikalien angewendet, wie zum Beispiel Phthalate oder Bisphenol A. Hat man vielleicht schon mal gehört, wenn es BPA-freie Flaschen gibt. Und da wollten wir am Anfang einfach mal eine kurze Begriffsbestimmung machen, damit man überhaupt weiß, wovon man redet. Und zwar reden wir einerseits von Mikroplastik. Das sind wirklich diese kleinen Plastikpartikel. Und andererseits eben von Chemikalien. wir hoffen, wir können das im Verlauf von der Folge recht gut trennen. aber ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich.
Du hast insofern schon gut gestartet, dass du Phthalate schon richtig, also richtig ausgesprochen hast.
Ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben.
Also buchstabiert man Phthalate, Phthalate, also wirklich ein Zungenbrecher. Ich tue mir sehr schwer. Ich werde sicherlich mehrmals in der Folge falsch sagen.
Du hast auch noch das zweite H vergessen. Sogar PH,
stimmt, ja. Oh Gott.
Ja, aller Anfang ist schwer.
Gut, dass es kein Buchstabierwettbewerb ist. Ja, sehr gut.
Gut, keine Spelling Bee.
Ja.
Alles klar. Ja gut, dann starten wir vielleicht mal mit Mikroplastik und Nanoplastik. Magst du mal was dazu sagen?
Ja, also de facto spricht man eben von Mikro- und Nanoplastik. Was bedeutet das eigentlich? Mikroplastik, das sind einfach Partikel, die sind kleiner als 5 Millimeter. Also da würde man dann auch schon irgendwie sagen, okay, das sieht man ja richtig. Also halber Zentimeter, das ist ja, also hätte ich jetzt niemals als Mikroplastik interpretiert. Ist aber rein von der Klassifikation ist es so. Und Nanoplastik geht dann erst ab kleiner als ein Mikrometer los. Und eigentlich ist das wirklich üble Zeug auch eher das Nanoplastik, weil das eben auch die Blut-Hirn-Schranke, auch die Blut-Hoden-Schranke oder auch die Blut-Eierstock-Schranke, sage ich jetzt mal, überwinden kann. Aber trotzdem spricht man eben wirklich von diesen zwei Sachen und eigentlich wird aber immer nur von Mikroplastik geredet. Und wir werden jetzt wahrscheinlich auch die ganze Folge über meistens von Mikroplastik reden, auch wenn wir vielleicht Nanoplastik meinen. Am Ende heißt das einfach, wir reden von Plastik in unserem Körper und in unserer Umwelt. Es gibt verschiedene Arten von Plastik, die wir in der Welt so finden, wirklich sehr viele verschiedene. Die wichtigsten sind da Polyethylen, das sind meistens so Plastikbeutel und so weiter. PE abgekürzt, dann Polyvinylchlorid, PVC, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und dann noch PET. Und PET sind diese etwas festeren Plastikflaschen, die man vielleicht auch von Adel Holzner, jetzt Markennennung, vielleicht auch schon kennt. Das heißt, das sind so die klassischen Plastikarten, die am häufigsten vorkommen und sich wiederum dadurch auch am häufigsten im Kreislauf wiederfinden. Jetzt ist es so, dass der größte Teil eigentlich, und das ist wirklich, wirklich eigentlich auch wild gewesen, als wir das, beziehungsweise das hast du gestern noch aufgebracht, das ist echt der größte Teil des Mikroplastiks, gar nicht von diesen Plastikflaschen kommt. Man wird ja immer so ein bisschen darauf sensibilisiert, okay, eine Plastikflasche ist per se mal schlecht, oder? Nee, der Großteil des Mikroplastiks kommt eigentlich von Autoreifen. Und wenn man drüber nachdenkt, macht es eigentlich Sinn, oder? Also fand ich extrem wild. Aber das ist ja auch was, das können wir gar nicht wirklich, wirklich verhindern. Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich war total geschockt. Ja,
ja, außer man fährt halt zukünftig dann mit, was weiß ich, Metallreifen oder Holzreifen oder was weiß ich. Scheint jetzt alles nicht so der neueste Stand der Technik zu sein.
Wäre auf jeden Deswegen. Fall ein Rückschritt, oder?
Ja, also, nee, absolut. Ja. Aber ja, ist eine enorme Menge. Also da gab es so eine Studie aus 2018, auch von einem deutschen Institut, was sich da mal irgendwie so ein bisschen die Mikroplastikemissionen, nennt man das ja auch, in Deutschland angeschaut hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, also der allergrößte Teil kommt von Reifenabrieb. Auch noch eine große Rolle spielt zum Beispiel so Abfallentsorgen, das ist gleich auf Platz 2. Und tatsächlich auch Asphalt. Also das ist auch, fand ich auch ganz spannend. Und so Sachen, an die man häufig denkt oder an die man als Verbraucher häufig erinnert wird, so wie zum Beispiel Textilien, das ist im Grunde was. Also es ist nicht mehr in den Top 10, das sind so, ich glaube Platz 11 war es. Das braucht
könnte hinkommen.
Genau, das braucht im Verhältnis zum Reifenabrieb, macht das nur 5% aus von der gesamten Menge. Und genau, der Rest ist eigentlich so ein bisschen vernachlässigbar. Also Kunststoffe per se sind noch ein bisschen weiter, also reine Kunststoffe sind noch ein bisschen weiter hinten. Und ja, ganz am Ende waren Zusätze in Medikamenten, da bin ich ja ehrlicherweise auch sehr froh darüber. Trotzdem ein bisschen geschockt, dass auch da Mikroplastik offensichtlich vorkommt, weil ich meine, die haben ja schon sehr streng reglementiert, wie Medikamente hergestellt werden und so weiter und so fort. Dass da dann trotzdem Mikroplastik drin landet, ja, auf jeden Fall sehr besonders.
Ja, würde man zumindest denken, oder? Und was ja auch wirklich wild ist, ist, dass eigentlich, oder was wir jetzt auch nicht wirklich wissen, ist, dass ja eigentlich, ist jetzt wirklich der Reifenabrieb das, was den größten Impact auf uns hat? Das ist ja eigentlich nur das meiste Mikroplastik, was da draußen ist. Wir wissen aber nicht, hat es den größten Impact oder sind es dann doch die Textilien? Also vielleicht wird deswegen auch häufiger darüber geredet. Wir haben nicht wirklich klare Daten dazu gefunden, weil das Krasse ist ja eigentlich, dass es einfach überall ist. Also dass dieser Kreislauf formvollendet ist sozusagen und dass Plastik wirklich überall vorhanden ist, mal mehr, mal weniger. Aber dass natürlich auch der Reifenabrieb irgendwann in unserem Körper landet. Deswegen schwierig zu sagen, aber klar wird natürlich gerne über die Sachen geredet, die man so direkt irgendwie beeinflussen kann, die einen vielleicht auch direkt im Alltag irgendwie beschäftigen. Und der Reifenabrieb ist halt so ein bisschen eine deprimierende Wahrheit, weil gegen die kannst du halt einfach überhaupt nichts tun. Außer, dass einfach niemand mehr Auto fährt.
Ja, ich meine, die Autos werden schwerer.
Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Also Elektroautos war das sozusagen.
Der letzten paar Jahre, jetzt uns irgendwie eine Meinung über Elektroautos zu äußern, aber ja, Elektroautos sind halt per se schon mal schwerer, weil die Batterie, die hat halt auch ordentlich viele Kilogramm. Und ja, am Ende werden es ja auch immer mehr Autos und nicht weniger. Und sie werden auch immer größer und nicht kleiner. Also ja, sind wir gespannt, wo der Trend hingeht. Die Studie war ja auch aus 2018. Heutzutage fahren schon sehr viel mehr Autos, sehr viel mehr SUVs und so weiter und so fort. Deswegen ist diese Statistik mit dem Reifenabrieb sicher auch noch größer geworden. Also der Anteil an Reifenabrieb ist sicher noch ein bisschen gewichtiger geworden.
Ja, nicht unwahrscheinlich. Ja, ja genau. Und jetzt haben wir Mikroplastik einmal etabliert. Also wir unterscheiden Mikroplastik und eben diese Chemikalien, wie du gesagt hast. Ich glaube, du startest am besten mal ein bisschen über die Chemikalien, was es da so gibt und was sie machen. Vielleicht auch ein bisschen, wie es die Leute wiedererkennen. Ja,
ja. Ich glaube, das Bekannteste ist für die Leute BPA, also kurz für Bisphenol A. Und das ist am Ende ein Hartmacher, weil man redet ja immer von Weichmachern sehr viel öfter, als dass man von Hartmachern redet. Und am Ende ist es so, wir alle kennen unterschiedliche Beschaffenheiten von Kunststoff. Das kann eine sehr stabile Tupperdose sein oder ein sehr flexibles Gummiband. Und für ein Gummiband braucht man halt entsprechend einen Weichmacher für was sehr, sehr Stabiles, für dieses harte Plastik und vor allem für diese Beschichtungen auf der Innenseite von zum Beispiel Konservendosen. Die haben ja auch innen eine Beschichtung, dass die Lebensmittel liegen ja nicht direkt an Alu dran, sondern da gibt es ja noch diese Beschichtung. Ein Wasserkocher ist innen zum Teil auch beschichtet. Dafür braucht man auch einen Hartmacher, weil sonst würde das ja sofort runterlaufen. Das muss irgendwie ein bisschen höheren Schmelzpunkt haben. Plastikdosen, Rohre, die sind auch auf der Innenseite irgendwie mit Hartmacherchemikalien behandelt. Und da gibt es auch so einen kleinen Plastiküberzug. Also man merkt schon, das kommt überall vor. Und in den meisten Fällen verwendet man dafür Bisphenol A. Oder jetzt hoffentlich dann in Zukunft ein bisschen seltener. Ja. Genau, ja. Hat man halt vor allem dafür verwendet. Und Bisphenol A wird ja so ein bisschen als Endocrine Disruptor geschimpft. Da kommen wir also zu den Auswirkungen von Mikroplastikchemikalien, kommen wir da so ein bisschen später noch dazu. Das ist aber jetzt an der Stelle deshalb schon relevant, weil wir uns auch angeschaut haben, wie hat man den BPA überhaupt entdeckt. Und das war am Anfang vom 20. Jahrhundert, gab es Östrogenforschung und das Östrogen damals, also vor rund 125, 130 Jahren, wurde das Östrogen aus dem Urin von trächtigen Stuten gewonnen und das war ihnen dann zu teuer. Und deswegen hat man geschaut, naja, jetzt brauchen wir ja irgendwas, was auch wie Östrogen wirkt und da hat man einfach Ratten genommen und die hat man mit allen möglichen Chemikalien behandelt und also nicht nur Chemikalien, mit allen möglichen Stoffen, die man irgendwo gefunden hat. Und da hat man zum Beispiel bei Bisphenol A gesehen, schau, das macht doch tatsächlich was mit dem Östrogen. Das ist so ein milder, östrogenfördernder Stoff. Und deswegen ist es auch wichtig zu wissen, oder das ist, finde ich, ein sehr interessanter Fakt, weil man ja auch Jahre später als Bisphenol A schon in allen möglichen Plastikverarbeitungen vorgekommen ist, hat man gesagt, nee, das hat doch gar keinen Effekt auf die Hormone und ist ein bisschen absurd vor dem Hintergrund, dass man sie eigentlich genau deshalb überhaupt entdeckt hat, weil man halt ja einen günstigeren Östrogeneffekt haben wollte, als das halt dann damals eben mit dem Stutenurin zustande kam. Genau, also dieses Bisphenol A kommt überall vor. Mittlerweile immer so ein bisschen seltener. Angefangen hat man vor 10 Jahren, das schon aus den Babyprodukten auszuschleichen. Das war in diesen ganzen Flaschen war es drin, in diesen ganzen Plastikflaschen, wo man die Milch angerührt hat, diese Formula-Milch, oder in Schnullern war auch Bisphenol A drin. Und das hat man dann vor, ja, so circa 10, 15 Jahren, haben die Hersteller dann, als es diese ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Bisphenol A gab, freiwillig darauf verzichtet. Das war allerdings nur bei den Babyprodukten so. Es ist immer noch in Rohren verwendet, im Wasserkochen verwendet, in allen möglichen Plastikdosen, in Konservendosen und so weiter und so fort. Da hat man noch mehr Studien gemacht, dann ist das immer weiter in Verruf gekommen. Und vor ein paar Jahren ist ja dann das plötzlich aufgekommen, dass man alles BPA-frei gemacht hat. Und das war schon fast so ein USP vom Produkt, wenn man eine Flasche hatte. Jeder kennt doch diese blauen Flaschen, ohne jetzt eine Marke zu nennen. Und auf einmal waren die halt BPA-frei. Und damit hat man dann geworben und die Leute haben sich gedacht, mal fein, jetzt haben wir aber ein gutes Produkt und dieses schädliche Bisphenol A ist nicht mehr drin. Was hat man da gemacht? Man hat BPA einfach durch BPS ersetzt, zumindest in den allermeisten Fällen. War natürlich dann trotzdem BPA frei. Was dieses andere Bisphenol aber jetzt für einen Effekt hat, das wissen wir schlichtweg nicht. Das ist so ein bisschen...
Genau, Datenlage super unklar. Theoretisch, wenn man es jetzt rein biochemisch betrachtet, wahrscheinlich eh genau gleich oder zumindest vielleicht nur abgeschwächt. Genau, also ja, auf jeden Fall irgendwie wild, wie das alles so zusammenkommt. Aber man hat ja auch irgendwie keine so richtige Alternative, ne? Weil man braucht diese Stoffe natürlich auch, um das Plastik zum Beispiel hart zu machen. Gerade wenn man so eine To-Go-Flasche hat und dann will man halt keine Edelstahlflasche haben, weil wenn die einem runterfällt, ist vielleicht eine Delle drin. Also Plastik hat ja wirklich seine Vorzüge.
Die Glasflasche zerspringt.
Glasflasche, da fange ich jetzt gar nicht an.
Ja, also auch viel schwerer alles als Plastik. Also man ist da so ein bisschen in der eigenen, unter Anführungszeichen, Bequemlichkeit gefangen, dass man diese Stoffe einfach braucht. Man braucht harten Kunststoff, genauso wie man weichen Kunststoff braucht. Man braucht ja auch Gummi, Isolierungen, alles Mögliche. Und da wird halt das eine mit dem anderen ersetzt. Was es dann für Effekte hat, wissen wir wahrscheinlich in 10 bis 15 Jahren dann. Vielleicht machen wir dann eine neue Folge über BPS.
Höchstwahrscheinlich wissen wir es dann. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder grinsen.
Ja. Die gute Nachricht ist allerdings, dass zumindest was Bisphenol A betrifft, hat es ein EU-Verbot gegeben. Vor kurzem, tatsächlich vor 3 Monaten, im Dezember 2024, hat man beschlossen, dass BPA in Lebensmittelkontaktmaterialien nicht mehr vorkommen darf. Das heißt, in Konserven darf es innen für diese Beschichtung nicht mehr verwendet werden. Es darf natürlich auch nicht mehr für diese Babyflaschen verwendet werden, wo man ja schon früher damit angefangen hat, das da einfach rauszunehmen und so weiter und so fort. Allerdings ist jetzt nicht ab sofort verboten, sondern es geht noch bis, circa 1,5 Jahre, das geht noch bis Mitte 2026, wo man BPA dann, also alles, was BPA enthält, nicht mehr verkaufen darf. Also es gibt, momentan sind die Produkte noch am Markt, wahrscheinlich auch in den Konserven, die halten ja mehrere Jahre, aber es muss dann zumindest ab Mitte 2026 aus dem Verkehr gezogen werden. So viel mal zu BPA. Jetzt ist die Frage, machen wir weiter mit den Weichmachern oder mit dem kleinen Thema zu Feinstaub, was wir da nochmal so ein bisschen mit betrachten wollten.
Ich glaube, es macht mehr Sinn. Wir reden noch kurz über die Weichmacher, einfach als Kontrastprogramm,
ja,
oder?
Ja, finde ich auch.
Das sind diese Phthalate, die ich vorhin auch noch falsch buchstabiert habe. Die machen genau das Gegenteil. Die machen eben weich, machen die Kunststoffe flexibler, sind aber interessanterweise auch in manchen Körperpflegeprodukten enthalten, in Shampoos, aber auch in verschiedenen Körpercremes. Also das ist auf jeden Fall was, worauf man achten kann. Wird sicherlich auch mittlerweile in vielen nicht mehr enthalten sein, weil man das Thema jetzt auch ein bisschen in der breiten Masse langsam Anklang findet. Kann auch in so Plastikhandschuhen enthalten sein. Interessanterweise eben auch in Medikamenten. Da hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die hat da eine Liste veröffentlicht. Also das kann man mal nachgoogeln. Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
Auch völlig absurd.
Völlig absurd, aber
eine Medikamenten hat, wild.
Menge Medikamente dabei. Phthalate haben auch den Vorteil, dass man mehrere Plastiksorten dann mischen kann. Also die sind auch so ein bisschen wie so ein Emulgator, was auch ganz praktisch ist und uns natürlich auch das Leben für solche Materialien erleichtert. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht ihr eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
molecular.com.
Vorteil so ein bisschen an diesen Phthalaten ist, dass sie im Gegensatz zu Mikroplastik, da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen später dazu, aber Mikroplastik bleibt im Grunde länger im Körper. Phthalate sind wirklich nach ein paar Stunden normalerweise wieder raus. Problem ist nur, dass man halt konstant mit ihnen ausgesetzt ist natürlich und dementsprechend trotzdem immer eine gewisse Menge an Phthalaten im Körper hat. Das kann man nicht so wirklich verhindern. Und die sind auch nicht wirklich verboten. Da haben wir zumindest nichts gefunden. Es gibt Studien, die sagen, zumindest assoziativ sagen, dass eine starke Phthalatexposition in den USA zumindest zu rund 100.000 zusätzlichen Todesfällen führt. Das ist jetzt die Frage, was genau das bedeutet, ob das bedeutet, dass die Leute irgendwie ein, zwei Monate früher sterben. Schwierig zu sagen, da müsste man vielleicht nochmal tiefer in die Daten reinschauen. Unseres Erachtens trotzdem spannend, weil man einfach sieht, okay, und das ist auch wirklich in Zellstudien nachgewiesen, Phthalate machen auf jeden Fall oxidativen Stress. Und das ist was wir natürlich nicht unbedingt wollen. Sind auch endokrine Disruptoren, so ein bisschen wie Mikroplastik auch schon selber, aber vor allem BPA selber ist. Das heißt, auf jeden Fall haben sie einen Effekt. Welche Effekte es jetzt genau sind, ist größtenteils wirklich noch sehr, sehr ungeklärt. Es werden immer viele Dinge in den Raum geworfen, hormonell und so weiter. Viel davon ist offen gesagt noch nicht so ganz klar. Man kann aber davon ausgehen, dass es wahrscheinlich zumindest keine positiven Effekte sind. Das ist so ein bisschen, glaube ich, gerade wirklich die Lehrmeinung, weil es alles nur sehr, sehr assoziativ ist und man sich nicht klar ist, ob es kausal, also wirklich der Grund ist für diese zusätzlich auftretenden Todesfälle oder auch Erkrankungen. Das, um einfach mal vielleicht auch noch in die Verteidigung zu gehen, auch wenn ich das gar nicht so gerne möchte. Genau, das zu Phthalaten.
Und eine weitere wichtige Chemikalie, haben wir, glaube ich, so die drei wichtigsten abgehandelt, also Bisphenol A, die Phthalate, sind noch die sogenannten PFAS, wer es genau wissen will, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Aber ich glaube, wir bleiben der Einfachheit halber bei PFAS. Da sind die sogenannten Forever Chemicals, die sind so widerstandsfähig gegenüber Umweltbedingungen, gegenüber UV-Licht, gegenüber Hitze, gegenüber Kälte, dass sie praktisch auf ewig bestehen. Also ein paar tausend Jahre ist für die Menschheit ja auch schon ewig, weil dann gibt es uns ja schon 10-mal nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben eine ganz besondere Eigenschaft. Also Anwendung finden die auch wieder in der Küche von jedem und jeder, die wahrscheinlich hier zuhört, auch bei uns, weil die haben eine Fähigkeit, und zwar, dass sie Hitze, Öl, Flecken, Fett, Wasser abweisen. Wo braucht man das? Bei Pfannen, bei Töpfen. Jeder kennt doch auch diese Teppiche, die vorgeben, dass sie Flecken so gut fernhalten, dass man sie so einfach abspritzen kann und dann sind sie wieder sauber. Die sind auch voll mit PFAS. Die sind eben auch mit diesen Chemikalien behandelt, einfach damit sie das Wasser abweisen, den Schmutz abweisen. Das findet man in Möbeln, zum Beispiel auf diesen Holzmöbeln, die ja oben diese Beschichtung auch drauf haben, wo das Wasser dann nicht einzieht, weil sonst würde das Holzmobiliar ja ständig kaputt werden und sich irgendwie so aufspalten. Die sind auch zum Beispiel mit diesem PFAS behandelt. Und wasserdichte Kleidung. Das ist auch ein Thema, wo man zumindest in der Vergangenheit auch immer mal wieder diese Chemikalien verwendet hat, aus dem gleichen Grund. Es soll ja wasserabweisend sein, dann kann man die Kleidung mit diesen Chemikalien behandeln. Genau, Lebensmittelverpackungen sind natürlich auch ein Thema. Genau, also großes Problem, dass die auf ewig bestehen. Und warum sind die jetzt so schlecht für uns? Das nennt man chemisches Mimikry, fand ich auch ganz spannend. Und zwar diese PFAS-Moleküle, die ähneln Fettsäuren in ihrer chemischen Struktur. Und Fettmoleküle oder Fettsäuren, es gibt ja zum Beispiel auch diese fettlöslichen Vitamine. Und die binden ja an eine Menge Rezeptoren in unserem Körper. Und die PFAS, die können das aber dann auch, weil sie eben chemisch so ähnlich sind, deswegen nennt man das auch chemisches Mimikry, weil sie da so eine große Ähnlichkeit haben, können die dann auch auf Rezeptoren wirken, die am Glukosestoffwechsel, am Fettstoffwechsel beteiligt sind. Wenn sie es in die Zelle schaffen oder in den Zellkern schaffen, können sie dort auch die Genexpression mit beeinflussen. Das heißt, das sind schlichtweg Chemikalien, die es bis in unser Innerstes schaffen und da dann den Schaden anrichten. Und es ist halt das Problem, weil sie überall vorkommen, wie auch Phthalate und Bisphenol A, und weil sie halt zusätzlich noch so schwer zu eliminieren sind, weil sie praktisch für immer ja, beständig sind, weil sie sich nicht abbauen, weil sie nicht kleiner werden und so weiter und so fort. Das ist auch noch, ja, das dritte große Thema. Und ja, der Vollständigkeit halber, da werden wir jetzt dann irgendwie später nicht mehr allzu viel drauf eingehen, wollen wir noch Feinstaub erwähnen, weil das sind auch kleine Partikel. Mikroplastik ist auch im Feinstaub enthalten und so weiter und so fort.
Genau, ja, also Feinstaub, ich meine, ist, glaube ich, eben bekannt, natürlich vor allem in Städten. Ich glaube, hat jeder mal gehört. Und in diesem Feinstaub ist natürlich auch Mikroplastik drin. Wer hätte es gedacht? Und das Interessante ist, dass man immer, eben wenn man diesen Feinstaub einatmet, je kleiner diese Partikel sind, dass die eben wirklich in unseren Blutkreislauf gelangen können. Und dann eben auch darüber noch ein Aufnahmeweg ist. Das heißt, man darf eigentlich schon gar nicht mehr atmen in der Stadt, wenn man das wirklich verhindern will. Also ja, es ist alles unvermeidbar und ich glaube, man merkt, wir zeichnen da so gerade ein sehr dunkles Bild. Aber keine Sorge, wir werden es dann noch ein bisschen aufarbeiten. Auf jeden Fall, sehr, sehr wild. Und man sagt eben auch, dass dieser Feinstaub, ob das jetzt wirklich mit Mikroplastik zusammenhängt, natürlich auch das Lungenkrebsrisiko erhöht. Das ist irgendwie logisch. Ich glaube, hat jeder auch schon irgendwie mal mitbekommen. Bei den Größen vom Feinstaub, da teilt man im Grunde ein Wort ein, das ist ganz interessant. Particulate Matter nennt man das. Particulate Matter 5, das ist im Grunde kleiner als 5 Mikrometer. Und ab 2,5 sind sie eben Lungen- bzw. Alveolen gängig. Also dann sind sie klein genug, dass sie wirklich in den Blutkreislauf kommen können. Und es geht eben klein runter bis 0,1, wo sie dann wirklich im ganzen Körper verteilt werden können. Und ja, das ist eigentlich das Wilde. Das heißt, wir können sogar einatmen.
Ja, genau. Also diese 2,5, das geht noch nicht direkt in den Blutkreislauf, es geht nur in die Lunge hinein, macht dann in der Lunge diese Bronchienentzündung, Lungenbläschenentzündungen. Ja, und nur die ganz, ganz kleinen, also 0,1 Mikrometer großen Feinstaubpartikel, das ist auch die kleinste bekannte oder beschriebene Art jetzt unter Anführungszeichen, die geht wirklich in die Gefäße. Und Entzündungen in den Gefäßen sind nie gut. Die sorgen auf lang oder kurz dann mal können für einen Schlaganfall sorgen, können für einen Herzinfarkt sorgen, weil diese Entzündung dann für Plaques sorgt und so weiter und so fort. Ähnlicher Prozess wie, wenn man halt ein sehr, sehr, sehr hohes LDL hat.
Da haben wir eine Studie vorbereitet, die arbeiten wir dann gleich noch auf. Ja, genau. Sehr gut.
Ja, Begriffserklärung haben wir ganz grob gemacht. Einerseits Mikroplastik, andererseits eben die Chemikalien. Meistens ist beides untrennbar miteinander verbunden, weil die Chemikalien stecken ja im Mikroplastik. Das heißt, wenn man das Mikroplastik in den Körper bekommt, sind auch die Chemikalien im Körper.
Deswegen sehr eng verwoben.
Genau, irgendwo, genau. Ja. Deswegen haben wir das jetzt alles mal so ein bisschen aufgelistet, aber gibt halt trotzdem einfach noch die Unterscheidung, weil das Plastik per se ist ja nur der Partikel, ohne dass man jetzt die Chemikalien irgendwie berücksichtigt. Ja, warum gibt es dieses ganze schädliche Zeug noch? Das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Ist ja klar, man braucht das weiche Plastik, man braucht das harte Plastik. Wir haben nicht wirklich einen Ersatz dafür. Wir können zwar statt Plastikstrohhalme Papierstrohhalme verwenden, auch wenn die laut Donald Trump oft explodieren. und man kann statt einer Plastikverpackung halt eine Papierverpackung auch nehmen. Ist halt so ein bisschen die Frage, wie kann man das Dilemma lösen?
Ja, eben nicht so wirklich, ne? Also ich meine, aber da kommen wir dann am Ende dazu. Es gibt dann eigentlich nur wenige Strategien und die einzige wirkliche Strategie ist die totale Vermeidung, die aber natürlich nicht realistisch ist. Genau, also wir brauchen diese Sachen irgendwie ja auch schon. Ich meine, Autoreifen aus Papier oder aus Keramik oder aus Glas. Oder ich glaube, wir können uns alle denken, das wird dann schon schwierig und dann wird auch generell der Personentransport komplex. Da werden wir sicherlich irgendwann in der Zukunft Lösungen für haben, aber das können wir halt auch nicht erzwingen, weil das wäre, glaube ich, schwierig für alle. Eigentlich ist die eigentliche Frage, die wir uns dann stellen müssen, wie copt man damit, wie verhindert man vielleicht eine zu starke Exposition? Ich glaube, vorher ist aber nochmal ganz spannend, darüber zu reden, welche Wege es jetzt dann wirklich gibt, wie es in unseren Körper gelangt. Wir haben ja schon darüber geredet. Mikroplastik ist überall. Das ist wirklich sehr abundant. Wir haben auch schon darüber geredet, dass es im Feinstaub vorkommt. Also es ist wirklich überall und wir können es gar nicht wirklich verhindern. Das heißt, der erste Punkt ist natürlich Inhalation. Wir atmen das einfach ein. Und da gehören dann zum Beispiel aber auch Kunststofffasern von Teppichen dazu, ne, die die man auch einatmen kann. Oder wenn man im Zara ist und man merkt schon, die Luft ist recht dick, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass da halt relativ viel Kleidung rumhängt, die ungewaschen ist und wo halt auch viele von diesen Fasern in der Luft sind. Dann kann man es natürlich essen. Mittlerweile ist auch in jedem Apfel, in jeder Kartoffel, in jedem Stück Fleisch, in jedem Fisch Mikroplastik. Das heißt, auch dadurch lässt es sich schwierig verhindern. Was es da noch schlimmer macht, ist, wenn man dieses Essen, was man sich vielleicht vorbereitet hat, in eine Tupperdose macht, also das ist jetzt auch wieder Markennennung, Vorsicht, aber in eine Plastikdose macht und die dann vielleicht in der Mikrowelle erhitzt, dann heißt das ja auch, dass auch diese Plastikdose währenddessen warm wird, einfach durch das umliegende Essen. Und das hört eben auch dazu, dass mehr von diesen Chemikalien, mehr von diesem Mikroplastik sich ablöst und ins Essen aufgenommen wird. Gleiches gilt dann für Konservendosen, die haben wir auch schon verteufelt gerade. Besser nicht erhitzen auf jeden Fall. Und dadurch wird es halt nur stärker. Was auch noch ein bisschen ein Thema ist anscheinend, da ist die Datenlage aber noch ein bisschen schwach, ist die Dermale, also die Absorption über die Haut. Das ist auf jeden Fall sicher schon mal deutlich weniger, aber es ist ein potenzieller Aufnahmeweg. Und da können vor allem dann interessanterweise diese Chemikalien eher aufgenommen werden. Das Mikroplastik selber, da glaube ich noch nicht so recht dran. Wer weiß, vielleicht gibt es diese Daten dann irgendwann wirklich klar. Aber vor allem diese Chemikalien, die im Mikroplastik sind, die können eben darüber aufgenommen werden. Und was da eben sehr spannend war, ist, dass es eben vor gar nicht so langer Zeit noch so war, dass zumindest in Deutschland auch noch die Quittungen, die man im Rewe oder im Edeka oder wo auch immer bekommen hat, dass die ja auf so einem Thermodruck basieren und dass in dem halt BPA enthalten ist. Also wirklich wild und damit hat man ja wirklich viel Kontakt. Und wenn man jetzt Kassierer ist zum Beispiel, hat man sogar sehr, sehr viel Kontakt damit. Also wirklich krass eigentlich. Aber interessanterweise wurde das jetzt mittlerweile schon mehr oder weniger ersetzt. Und es sind mittlerweile auch die Versandlabels, die auf Versandkartons sind, auch mittlerweile meistens BPA-frei. Also das ist schon mal eine gute Entwicklung. Nicht überall auf der Welt so, aber es ist auf jeden Fall, hat die Politik das so ein bisschen erkannt und teilweise auch schon verboten.
Fairerweise muss man sagen, dass mit der Änderung haben sie tatsächlich freiwillig gestartet.
Wie es meistens ist.
Bevor es dann verboten wurde. Also verboten ist es seit 2020, dass man BPA in diesen Thermodrucker-Quittungen hat. Ja. Thermodrucker sind es immer noch, wir haben auch gestern drüber geredet.
Genau.
Vielleicht wurde BPA durch BPS ersetzt. Wissen wir auch nicht.
Das müssen wir noch herausfinden.
Ja. Sie sind zumindest BPA-frei seit 2020 mal auf jeden Fall. Angefangen haben die ganz großen Supermarktketten aber auch schon ein bisschen früher mit der Änderung und sind da praktisch der Politik so ein bisschen entgegengekommen. Und
also
haben
dann auch sehr löblich
mit BPA-freien
Schwitzungen.
Ja. Sehr gut. Genau. Größter Teil, um das nochmal zu sagen, ist auf jeden Fall die Einnahme übers Essen, das ist nicht die Inhalation und auch nicht die die Absorption über die Haut, sondern das ist auf jeden Fall das, was wir in unseren Körper reingeben, also durch Nahrung und so weiter und so fort. Das ist der größte Part. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es ist sowieso Mikroplastik in allem, aber man kann halt auch bei der Zubereitung noch ein bisschen was falsch machen, es besonders anreichern mit Mikroplastik. Aber da kommen wir bei den Strategien zur Vermeidung dann nochmal ein bisschen später dazu.
Ja, wie du schon sagst, genau. Jetzt vielleicht, um das einfach nochmal kurz in Zahlen zu fassen, wie viel Mikroplastik nehmen wir eigentlich auf? Über Aufnahme im Essen, im Trinken, durch die Inhalation, durch die Absorption über die Haut, das sind wahrscheinlich so 10 bis 300 Mikrogramm pro Woche. Also jetzt erstmal keine unfassbar riesige Menge, aber wenn ich drüber nachdenke, eigentlich 300 Mikrogramm, werde ich auch schon etwas unbequem. Was früher so ein bisschen häufiger, es gab mal eine Studie, da hieß es wirklich, das sind so 5 Gramm in der Woche. Das wurde
ist
mittlerweile,
die Kreditkarte. Die
genau, das ist die Kreditkarte, die der Mario am Anfang erwähnt hat. Das würde ungefähr 5 Gramm in der Woche entsprechen, was ja unfassbar wäre. Ich kann mir nur vorstellen, wenn man natürlich wirklich jede Woche mehrmals einen Kaugummi runterschluckt, dass man natürlich schon auf dieses Level kommen kann, aber dann nimmt man das ja nicht wirklich in den Körper auf, dann wird das einfach wieder ausgeschieden. Aber ja, auch ein Kaugummi runterschlucken kann natürlich theoretisch zu Mikroplastik im Körper führen. Genau.
Nur vielleicht zum Verhältnis, also die Kreditkarte hat 5 Gramm und diese 10 bis 300 Mikrogramm, von denen du gesprochen hast, wenn man jetzt mal 100 Mikrogramm nimmt, dann sind das 0,0001 Gramm. Also da weiß man mal, wie weit das auseinander, wie weit die tatsächliche unfassbar Menge weit eigentlich auseinander liegt.
Ist halt also eigentlich fragt man sich, wie diese Studie entstanden ist. Wir glauben zumindest mal eher der kleineren Zahl, weil auch das ja schon eine Menge ist, wenn man drüber nachdenkt, dass das ja jede Woche passiert. Irgendwie diese Diskrepanz, die kann mir keiner so richtig erklären.
Ja. Nee, also ja, ist irgendwie wild.
Ja, ist sehr wild, genau. Sonst prinzipiell, der Körper scheidet Mikroplastik natürlich auch wieder aus, hauptsächlich über den Stuhl. Und das meistens auch schon relativ schnell. Teilweise wird es auch über den Urin ausgeschieden. Es könnte auch sein, dass ein bisschen was über den Schweiß ausgeschieden wird. Da haben wir aber nichts zu gefunden. Natürlich haben kleinere Partikel, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet, also das Nanoplastik, vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch wirklich im Körper bleibt und aufgenommen wird. Und was wirklich so ein Fun-Fact war auch, ist, es gibt eine Studie eben in wirklich sehr ländlich lebenden, sehr remote lebenden Menschen, die eigentlich praktisch null Kontakt mit Waren aus Plastik haben. Und selbst die hatten Mikroplastik in ihren Körpern.
Ja, ist eigentlich ist gar nicht wirklich Fun-Effekt.
Ja, stimmt. Der ist also wirklich eigentlich ein Depressing-Fact. Ja. Also selbst die können es nicht vermeiden und die wissen noch nicht mal oder gehen noch nicht mal täglich mit Plastik um. Die werden quasi von unserem Reifenabrieb einfach mitgerissen in den Untergang.
Ja, der landet dann im Boden, der landet dann, und Fischerei passiert ja auch im Meer. Beim Meer gibt es gewisse Ströme, so wird es dann überall rumtransportiert. Ja. Das heißt, es gibt wahrscheinlich kaum Plätze auf der Welt, wo man Mikroplastik entfliehen kann, also vielleicht in der Antarktis.
Ja, voll. Was macht das jetzt eigentlich im Körper? Da haben wir jetzt auch ein paar Studien mit reingebracht. Mario, magst du vielleicht starten?
Ja. Ich glaube, das große Thema, wenn es um Mikroplastik geht, wenn es um diese Chemikalien geht, bei den Chemikalien ist es eher dieser hormonelle Effekt, dieser Endocrine Disruptor Effekt, dass die wirklich so ein chemisches Mimikry haben, dass die irgendwelchen Stoffen im Körper ähneln, dann einen Effekt auf diese Hormonrezeptoren haben und so das Gleichgewicht ein bisschen auseinanderbringen. Deswegen gibt es auch diese Behauptungen, sage ich jetzt mal, einfach weil die Studienlage da gar nicht eindeutig ist, zu Fruchtbarkeit, zur Schilddrüse, also zur Störung vom Schilddrüsenstoffwechsel und so weiter und so fort. Das kommt aus der Ecke, sage ich jetzt mal, raus. Wir haben uns auch so ein bisschen angeschaut, wie viele Studien es denn dazu gibt und tatsächlich sehr, sehr dünn. Also klar sind so Sachen wie Bisphenol A gut erforscht und weiß man auch bei diesem PFAS, hat man ja auch auf dieses chemische Mimikry ist man ja auch erst draufgekommen, als man sich näher mit diesen Stoffen beschäftigt hat. Das heißt, da gibt es sicher auch Daten dazu, was jetzt das reine Mikroplastik betrifft, nicht so wirklich. Und beim Mikroplastik, wenn es jetzt nur um diese Partikel geht, da ist so ein bisschen die Idee dahinter, ja hey, Mikroplastik ist ein Fremdkörper, der Fremdkörper landet im Körper, wird vom Körper als fremd erkannt, dann gibt es eine Immunreaktion, dann gibt es eine Entzündung. Und nachdem wir ständig und immer mit Mikroplastik konfrontiert sind, hat man ja dann immer diese Entzündung. Das kann, wenn man es inhaliert, in den Bronchien sein, in den Lungenbläschen sein. Das kann auch im Darm sein, wenn man viel davon auf einmal aufnimmt. Das kann auch in den Gefäßen sein, wenn es so kleine Partikel sind, dass sie dann auch wirklich in den Gefäßen landen. Blut-Hirn-Schranke, Blut-Hoden-Schranke, Blut-Eierstock-Schranke, wie wir darüber geredet haben. Das ist mal der eine Faktor. Also einerseits Entzündung. Da kannst du vielleicht auch gleich noch diese Studie erwähnen, die du gefunden hast mit dem Plax. Und andererseits bei den Chemikalien dieses Problem mit also diese hormonelle Komponente mit Fruchtbarkeit und so weiter und so fort. Also die Ergebnisse sind da schlichtweg nicht so, gar nicht so eindeutig, wie man meinen würde. Ich meine, wir sind beide der Meinung, Mikroplastik ist schlecht.
Und höchstwahrscheinlich.
Glaub, ja. Höchstwahrscheinlich, aber ja. Halt. Aber wenn man halt sich die Studien anschaut, dann ist die Aussage halt gar nicht mal so ganz klar.
Ja. Also genau, ich gehe gleich mal auf diese Studie ein, die du schon erwähnt hast, mit den Carotis-Plugs. Erstmal, die wurde im New England Journal of Medicine veröffentlicht, also zumindest ein Journal mit einer hohen Reputation. Also gehen wir mal davon aus, dass die auch gut geprüft wurde. Ich habe sie auch versucht, so gut wie möglich durchzuarbeiten, habe mir dann die relevantesten, für die Zuhörer relevantesten Sachen mal aufgeschrieben. Was sind Carotis Plugs? Also die Carotis ist im Grunde eine Arterie, also ein Gefäß, was vom Herzen zum Gehirn führt.
Kannst du dir mal zeigen.
Genau, ja stimmt, im Video kann ich es zeigen. Also wer auf YouTube zuschaut, das finden wir mal gut. Die läuft hier entlang, merkt man auch hier, wenn man fühlt, die pocht da so ein bisschen. Das heißt, sehr, sehr wichtige Arterie, sehr, sehr wichtiges Gefäß. Und manchmal, bei manchen Menschen, kann es eben in dieser Karotis auch zu Plaques kommen. Das heißt, dieses Gefäß wird dann verengt und jeder hat, glaube ich, schon mal von diesen Plaques gehört. Das ist ja auch das, was irgendwie zum Herzinfarkt führt und so weiter und so fort. Also das ist ja was, was irgendwie so ein bisschen überall passieren kann. Und da ging es jetzt eben spezifisch um diese Karotis-Plaques. Und da wurde eben geschaut, das war wirklich auch an lebenden Menschen, wurde wirklich während der OP wurden diese Plaques natürlich dann entfernt, die wurden rausgezogen sozusagen, da wird dann ein Kreislauf mit einem Plastikschlauch drumherum gebaut, das ist eine ganz, ganz wilde OP, also wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Und dann wird dieser Plaque eben entfernt und dann hat man sich das dann danach unter dem Elektronenmikroskop angeschaut und man hat gesehen, okay, in manchen dieser Plaques, bei manchen Menschen ist Mikroplastik. Okay, erstmal heißt es ja wenig. Das Interessante war dann aber, dass in der Gruppe mit den Menschen, die in ihrem Plaques Mikroplastik hatten, also die Menschen, die wirklich Mikroplastik in ihren Plaques hatten, um es wirklich nochmal zu sagen, die hatten eine 4,5-dreifach höhere Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 3 Jahren ein kardiovaskuläres oder Ereignis zu haben oder einen Schlaganfall zu haben. Also wirklich krass. Also wirklich sehr viel häufiger. 4,5-dreifacher Faktor. Also das ist nicht irgendwie Kindergarten. Das ist nicht irgendwie doppelt so viel, das ist halt 4,5-mal so viel. Und da denkt man sich schon, okay, hängt das jetzt sicher mit dem Mikroplastik zusammen? Was man eben gesehen hat in diesen Plaques, war wiederum auch eine stärkere Immunreaktion, dadurch auch mehr Kollagenabbau. Also es hat auch einfach an Struktur dann verloren.
Es hat den Plaque schwächer gemacht.
Genau, den Plaque schwächer gemacht, instabiler gemacht.
Problem, ja.
Jetzt ist aber natürlich die Frage, lag das wirklich einfach nur an dem Mikroplastik oder waren das per se schon instabilere Plaques und die haben vielleicht auch dadurch Mikroplastik angereichert? Also das ist, diese Richtung ist noch nicht so ganz klar und wird auch aus der Studie nicht klar. Das ist so ein bisschen die Schwäche der ganzen Sache. Aber die Assoziation zumindest ist extrem eindeutig. Also das ist nicht nur so ein bisschen eindeutig, das ist extrem eindeutig. 4,5-mal so häufig. Was halt wirklich auch interessant war, ist, dass es dann aber auch nur in 58% der Menschen wirklich so war, dass Mikroplastik in diesem Plaques war und in den restlichen 42% nichts.
Ist komisch, weil wir, ja, weil ja alle
so weil, enorm ja von
Mikroplastik ja. Ja, betroffen sind. Ja. Und ja.
Genau. Fast,
nur ein bisschen mehr als die Hälfte hatte halt dann überhaupt Mikroplastik in diesem Plaques auch wirklich drin. Und bei den anderen konnte man es gar nicht nachmessen. Fand ich auch sehr spannend. Was lernen wir draus?
Genau, was lernen wir draus? Also am Ende des Tages müssen wir einfach die Plaques vermeiden, weil dann haben wir, sicherlich keins von diesen beiden Problemen. Ja. Aber ja, also wirklich, wirklich sehr interessant gewesen. Dementsprechend genau das, was der Mario eben schon gesagt hat. Man geht eben davon aus, es könnte sein, dass einfach dieser Fakt, dass es ein Fremdkörper ist, zu einer verstärkten Immunreaktion führt. Und das macht dann natürlich Entzündung. Und Entzündung ist meistens schlecht. Okay, und wir haben eben auch schon etabliert, okay, wir wissen bei dieser Studie nicht zu 100%, liegt es jetzt wirklich am Mikroplastik oder sind das eh schon instabilere Plaques? Nicht 100% klar, aber es ist zumindest sehr wahrscheinlich. Dann gab es auch noch eine Studie, ganz interessant, da gehe ich jetzt nicht so ganz so tief drauf ein. Da wurde im Grunde einfach eine Assoziation gefunden zwischen einer erhöhten Insulinresistenz, also einem erhöhten HOMA-IR-Index, den haben wir schon in unserer Insulinfolge, in unserer Zuckerfolge besprochen. Das heißt, der Mensch war insulinresistenter und das kam eben häufiger vor, wenn in dem Menschen auch mehr Phthalate waren. Wie hat man das gemessen? Man hat einfach im Urin gemessen, wie viele Phthalate sind in diesem Urin und wenn mehr war, dann war meistens auch, oder eigentlich fast immer, die Insulinresistenz auch höher. Interessant, wie gesagt, aber auch nur eine Assoziation. Es ist also wahrscheinlich, dass es die Insulinresistenz steigert. Es ist aber nicht sicher, weil wir keine Kausalität herstellen können. Genau. Das so ein bisschen dazu. Also die Studien auch in diesen Fällen sind nicht 100% klar, sind aber sehr einseitig.
Sagen wir ja, genau. So. Zumindest gibt es recht wenige Studien am Menschen. Man hat sich viel in vitro angeschaut, man hat sich viel dann auch an so Zellkulturen angeschaut, auch an Tieren, die man mit allen möglichen Chemikalien behandelt hat. Aus der Ecke, sage ich jetzt mal, kommen ja auch diese ganzen Vermutungen und diese ganzen Hypothesen, dass Mikroplastik dann auch für den Menschen schlecht ist. Und ich glaube, da gibt es einfach noch ein bisschen Bedarf für Studien, damit man das auch wirklich in Zahlen mal belegen kann, damit man auch ganz genau versteht, was da passiert, weil der menschliche Organismus ja so viel komplexer wie der von Tieren oder von Ratten zum Beispiel oder von Würmern oder was weiß ich. Deswegen muss man da halt dann einfach auch ein bisschen differenzierteres Bild zeichnen. Aber apropos Bild zeichnen, jetzt haben wir ja so ein negatives Bild gezeichnet von Mikroplastik und dass wir alle damit konfrontiert sind. Jetzt wollen wir noch ein bisschen darüber reden, wie man es denn eigentlich vermeiden kann.
Genau, jetzt kommen wir zum guten Teil.
Tun kann, damit man ein bisschen weniger Mikroplastik eben aufnimmt. Und ein paar Sachen haben wir natürlich schon vorweggenommen. Man kann einerseits einfach Dinge vermeiden und sie durch was anderes ersetzen. Oder man kann halt, ja, was weiß ich, gewisse Filter verwenden, bei der Zubereitung der Speisen aufpassen und so weiter und so fort. Magst du starten oder soll ich?
Ich starte gerne mit der totalen Vermeidung. Genau, also was wollen wir vermeiden? Einfach damit wir so wenig wie möglich Mikroplastik ausgesetzt sind. Am besten unser Wasser schon mal nicht in Plastikflaschen kaufen. Das ist schon mal ganz basic anfangen. Da besser auf Glasflaschen umsteigen, wenn man sich Wasser dann wirklich kauft. Manche trinken ja auch nur Leitungswasser. Hier aber auch Vorsicht, auch im Leitungswasser natürlich Mikroplastik drin. Da nur sehr, sehr schwierig zu sagen, wie viel eigentlich drin ist. Bei gekauftem Wasser kann man meistens ganz gut nachschauen. Lass dich gleich sagen. Bei gekauftem Wasser kann man normalerweise recht gut nachschauen online. Die meisten Wasser wurden irgendwie getestet und dann kann man grob sehen, okay, wie viel ist da drin.
Genau, ist mir gerade noch eingefallen, da gab es mal eine Studie zum Mikroplastikgehalt von Einwegflaschen und von Mehrwegflaschen. Und also Mehrwegplastikflaschen, die hatten am meisten Mikroplastik. Mehrwegglasflaschen hatten auch mehr Mikroplastik als Einwegplastikflaschen. Wieso? Weil diese Glasflaschen, diese Mehrwegglasflaschen, die werden ja auch mechanisch gereinigt mit Plastikbürsten. Also in der
Herstellung. Genau, das ist so ein bisschen Tücke. Da bin ich tatsächlich ein bisschen auf Conflicting Data getroffen, weil einerseits gibt es die Studie, da bin ich bei dir, die kenne ich auch. Und dann gibt es aber auch wiederum Daten von eben verschiedenen Firmen, die auch ihr Wasser in Glasflaschen verkaufen, wo die Daten sehr gut sind. Da bin ich aber nicht so ganz dahinter gekommen, ob das jetzt wirklich immer direkt aus der Flasche getestet wurde oder vielleicht auch irgendwie vorher oder da bestimmte Flaschen vielleicht hingeschickt wurden. Also ein bisschen schwierig zu sagen.
Oder die Flasche halt noch nicht.
Vielleicht war das halt noch keine Mehrwegflasche.
Genau, Glasflasche eben. War.
Das ist mir so ein bisschen unklar geblieben. Das heißt, da sollte man sich jetzt vielleicht nicht drauf festnageln. Per se ist die allgemeine Meinung meistens schon, dass die Glasflaschen per se besser sind, weil man natürlich bei den Plastikflaschen ein bisschen mehr Probleme mit den Gezeiten hat. Das heißt, wenn die irgendwie mal warm werden, wenn man die irgendwie knittert, ne, dann kommt da wiederum mehr Mikroplastik rein. Und das ist natürlich in diesen Tests nicht wirklich gewesen. Ne. Und da wurde natürlich unter Optimalbedingungen getestet. Das heißt, ein bisschen schwierig zu sagen. Per se würde ich, glaube ich, immer noch zur Glasflasche greifen, einfach weil ich glaube und mich damit besser fühlen würde. Aber genau, es gibt eben diese Daten, die genau das Gegenteil behaupten und das ist sehr interessant. Ja,
ja, ich meine, da muss man auch sagen, wenn ich mir eine Glasflasche kaufe, dann weiß ich ja selber, wie ich die reinige. Gibt es ja verschiedene, also die kann man ja auch mit so einem Metallschwämmchen reinigen, was weiß ich. Die Studie, da ging es vor allem um die Mehrweg-Glasflaschen, die im Regal stehen, im Geschäft. Wenn ich natürlich eine Glasflasche selber kaufe, dann kann ich die auch selber reinigen.
Ja, dann sowieso, genau.
Genau, also
beim
da ist
Wasser
es sicher besser.
Aber natürlich jetzt ein Problem.
Ja, ja, genau.
Das stimmt. Ist, also wirklich, ja,
auf jeden Fall,
kein gutes
auf jeden
Gefühl
Fall
bei der
spannend.
Sache.
Ja. Können wir jetzt auch nicht abschließend sagen, aber ja. Gab es auf jeden Fall mal Daten in diese Richtung.
Also genau, eben generell, also Plastik irgendwie durch Glas ersetzen. Das heißt auch Konserven kaufen, vielleicht eher vermeiden. Die meisten Sachen, die es in Konserven gibt, gibt es mittlerweile auch in Glasbehältern. Hat natürlich den Nachteil, dass es gegebenenfalls nicht ganz so lange hält, aber ich glaube, wir sind alle nicht in der Position, dass wir Sachen brauchen, die irgendwie mehrere Jahre halten. Zumindest solange hier alles in Ordnung bleibt. Auch vermeiden verpackte und verarbeitete Lebensmittel, da ist die Wahrscheinlichkeit von einer stärkten Mikroplastikexposition einfach höher. Auch sehr interessant, Coffee-to-go-Becher hat mich auch sehr unglücklich gemacht. Nachdem ich ja auch ein Part-Time-Pilates-Girl bin und manchmal nach dem Sport dann mir einen Kaffee hole. Sehr traurig, ja, die haben auch eine Art Plastikbeschichtung innen und die wird natürlich durch den heißen Kaffee dann so ein bisschen aufgeweicht und führt dann halt auch zu mehr Mikroplastik. Also auch sehr deprimierend. Was kann man noch vermeiden? Theoretisch hat Fisch im Verhältnis zu Fleisch deutlich mehr Mikroplastik. Fisch hat aber wiederum andere Dinge, die positiv sind. Also hier muss man das Ganze ein bisschen relativ sehen. Aber theoretisch, wenn man rein auf Mikroplastik sich konzentriert, sollte man weniger Fisch essen. Und wenn es um Kleidung geht, sollte man vermeiden, so artifizielle Stoffe zu kaufen und sich eher auf Baumwolle, Bambus, Leinen, Kleidung fokussieren. Auch Seide ist super, generell Wolle. Es gibt mittlerweile auch Hanf. Also ich habe sowas nicht zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Aber dass man sich eher auf die natürlichen Stoffe halt einfach wieder rückbezieht, wenn man das irgendwie schafft. Natürlich schwierig, insbesondere bei Sportkleidung. Und da hat man ja auch Vorteile durch diese Sportkleidung, weil sie schneller trocknet, weil sie leichter zu tragen ist, angenehmer zu tragen ist. Also wie wir sehen, ich glaube, man muss das alles so ein bisschen relativ sehen, weil total vermeiden ist auch extrem schwierig. Genau, also so viel dazu. Das sollte man versuchen zu vermeiden im Alltag. Und jetzt geht es gleich noch auf die Küche weiter. Da haben wir uns auch noch extrem viel aufgeschrieben, so ein paar Tipps aufgeschrieben. Darfst du kurz weitermachen, damit ich nicht hier einen ewigen Monolog halte.
Ja, in der Küche ist auch noch ein großes Thema Schneidebretter tatsächlich. Also vor allem diese Plastikschneidebretter, das merkt man ja selber, wenn man die länger hat, dann bekommen die so kleine Risse in der Oberfläche. Da geht natürlich auch immer Mikroplastik raus und das landet eigentlich zweifelsohne auch in dem Lebensmittel, was man gerade auf dem Schneidebrett halt eben schneidet. Also da kommt man nicht drum rum, kann man einfach ein Holzbrett nehmen. Bei Holzbrettern muss man auch aufpassen, weil manche sind wiederum beschichtet, damit natürlich das Wasser nicht wirklich ins Holzbrett eindringt. Das ist so ein bisschen der Trade-off, den man machen kann. Generell halt einfach wenig Plastik verwenden. Man kann es in Edelstahlboxen lagern, man kann es in Glasboxen lagern, in Keramikgefäßen lagern anstelle von irgendwelchen Plastikdosen. Bei den Pfannen möglichst auf beschichtete Pfannen verzichten. Es gibt ja auch Keramikpfannen oder Gusseisenpfannen, Edelstahlpfannen. Also da gibt es im Grunde auch Alternativen, wenn man jetzt keine beschichtete Teflonpfanne möchte. Aber klar, ist natürlich praktisch, wenn man eine Edelstahlpfanne, wenn man da halt was anbrät, dann muss man sie halt, also der Reinigungsvorgang ist halt einfach aufwendiger, weil das brennt halt so ein bisschen ein, lässt sich dann in der Regel, wenn man es kurz einweicht, trotzdem wunderbar wieder lösen. Aber das muss man halt einfach im Hinterkopf behalten, wenn man mit diesen beschichteten Pfannen arbeitet. Die Beschichtung, die wird zwangsläufig irgendwann mal kaputt und gibt es da halt Alternativen. Es gibt, was ich auch gesehen habe, mittlerweile schon so Pfannenabos, wo du dir eine Pfanne bestellen kannst, die keine Beschichtung hat, die du aber dann einfach regelmäßig, die haben so ein Leben, so ein Lifelong Versprechen und innerhalb von 30 Jahren kannst du deine Pfanne dann, wenn irgendwas kaputt wird, dann jederzeit wieder zurückschicken. Ist vielleicht eine gute Alternative.
Also warte mal, das Abo, das musst du jetzt vielleicht nochmal genau erklären. Wie funktioniert dieses Abo? Das finde ich sehr spannend.
Also du abonnierst oder du kaufst praktisch diese Pfanne und bei einem, wo ich gesehen habe, funktioniert so, dass du so einen kleinen monatlichen Betrag noch praktisch zahlst für diese Versicherung. Und bei einem anderen hast du es halt einfach schon mit dabei. Da kaufst du deine Pfanne für ein paar hundert Euro. Das ist natürlich
okay, eine teure Pfanne. Okay, also es ist kein klassisches Abo, wo du von Anfang an irgendwie nur, keine Ahnung, 2-3 Euro im Monat zahlst.
Nee, genau. Also du hast natürlich schon auch immer am Anfang diese Ausgabe hast du schon. Beim einen halt ein bisschen niedriger und dafür dann laufend. Ja, und beim anderen kannst du es halt dann jederzeit zurückschicken.
So eine Gusseisenpfanne ist auf jeden Fall teuer. Ne? Also das ist
sehr
keine niedrige Investition. Aber ich liebäugel schon lange damit. Und nach dem, was du jetzt gleich noch alles sagen wirst, werde ich eben meine gesamte Küchenausstattung jetzt erneuern und neu kaufen müssen. Gusseisen auf jeden Fall interessant, ja.
Ja, nee, das ist spannend. Aber ich fand das auch mit dem Abo sehr witzig. Ja. Genau. Ja, Plastik für Mikrowelle haben wir ja auch schon gesagt. Es gibt ja bei Mikrowellen diese Microwave-Safe Plastikboxen. Und am Ende heißt das ja nur, dass die Plastikboxen der Mikrowelle nicht schmilzt. Trotzdem sind da natürlich auch diese Chemikalien drin, vor allem so Hartmacher-Chemikalien, die das ja viel stabiler machen. Und wenn sich das dann erhitzt, dann können sich auch diese Chemikalien natürlich rauslösen. Also wie gesagt, wenn das draufsteht, dann heißt das am Ende nur, dass es nicht schmilzt, aber nicht, dass es nicht alles, was vielleicht an schlechten Sachen drin ist, nicht rauslösen würde. Also wenn man halt Meal Prep macht, was eine super Sache ist per se, und man macht das halt in Plastikboxen, dann halt nicht die Plastikbox in die Mikrowelle stellen, sondern es halt auf einen Teller herausgeben und dann halt in der Mikrowelle erhitzen. Ja, dauert dann vielleicht so ein bisschen länger, aber man umgeht halt zumindest die potenziellen Chemikalien, die sich da rauslösen. Dann, wenn es um Salz geht, das ist eigentlich auch so ein bisschen naheliegend, dass Gebirgssalz viel weniger Mikroplastik hat wie Meersalz, weil klar mit Fischerei, was also Fischerei ist, hat den größten Anteil an Mikroplastik, den es beisteuert in den Gewässern, in unseren Ozeanen. Und genau, entsprechend ist natürlich Salz, was man auch aus dem Meer gewinnt. Da ist auch deutlich mehr Mikroplastik enthalten als jetzt zum Beispiel in Gebirgssalz. Wasserfiltrationssystem haben wir uns auch mal angeschaut. Da gibt es ja verschiedene Wasserfiltrationssysteme von recht günstig bis unfassbar teuer. Ein häufiges Prinzip, das genannt wird, ist Reverse Osmosis. Und also ein Filter per se, ich meine, ist gut, dieses Mikroplastik wird rausgefiltert, mögliche andere Schadstoffe werden auch rausgefiltert. Was auch rausgefiltert wird, sind aber die guten Sachen, nämlich Mineralien zum Beispiel, also Magnesium und Calcium. Das heißt, dieses Wasser, was man durch diese Filter dann bekommt, ist jetzt kein destilliertes Wasser, aber es kommt dem vielleicht schon relativ nah von dem, was man alles rausgenommen hat. Also so ein bisschen paradox, man wird vielleicht das Mikroplastik los und andere Schadstoffe los, aber man müsste theoretisch dem Wasser danach möglicherweise auch wieder Elektrolyte hinzufügen, damit man eigentlich wieder die ganzen Vorteile von, vom Wasser hat. Also ja, das ist so ein bisschen schwierig.
Ja, ist extrem schwierig. Genau, du hattest Reverse Osmosis genannt. Das sind nicht diese klassischen Wasserfilter, die man so als Karaffen kennt, wo man irgendwie das Wasser einmal kurz durchfiltert. Die Dinger kosten locker mal 1.000 Euro. Das sind richtige Anlagen und die kann man sich eben kaufen und dann hat man wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Filterung. Die gute Filterung bringt aber eben genau das auch mit sich, wie du sagst, dass halt die Mineralien rausgehen. Das heißt eigentlich so dieser klassische Filter, den man kennt in diesen Karaffen, diese ganz simplen Dinger, die man irgendwie für 30, 40 Euro im Supermarkt kauft, vielleicht sogar weniger, die bringen leider nichts. Außer vielleicht für dieses Mikro-Makro-Plastik, was irgendwie 2-3 Millimeter groß ist, was man eh schon sieht. Aber für den Rest leider kein wesentlicher Benefit. Bisschen traurig. Ja. Genau. Ja,
und dann
nur das noch dazu.
Genau, also so viel zum Wasser. Im Grunde gibt es auch immer mal wieder Studien, wo man sich die Mikroplastik-Level anschaut, die PFAS-Level anschaut und so weiter und so fort. Die kann man auf jeden Fall auch nachschauen. Da wurden verschiedene Marken verglichen, je nachdem, was man bei sich zu Hause stehen hat. Gibt es wohl bessere und schlechtere Marken dafür. Dann bei der Luft, wenn es um dieses Thema Luft geht, viele haben ja heutzutage in den Autos schon so einen HEPA-Filter verbaut. Das ist relativ häufig. Die sind sehr effizient. Genauso wie es das fürs Auto gibt, gibt es das auch für den Staubsauger. Weil wenn der Staubsauger läuft, da hat man ja dieses Gebläse meistens noch mit dabei, wo die Luft ja am Ende wieder rausgeht. Und da ist auch Mikroplastik dabei. Das heißt, es verteilt sich dann praktisch wieder in der Raumluft, obwohl man ja gerade irgendwie den Staub eingesaugt hat, bläst dann hinten diese sehr, sehr, sehr kleinen Partikel, was ja Mikroplastik, Nanoplastik auch ist, wieder in die Luft raus. Aus dem Grund gibt es für Staubsauger einen HEPA-Filter, den man sich kaufen kann. Das ist wahrscheinlich eine deutlich kleinere Investition, sage ich jetzt mal, wie so ein Wasserfiltrationssystem. Ja. Gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit. Quittungen hatten wir schon besprochen. Das ist ja glücklicherweise ein Thema der Vergangenheit. Aber wer weiß, ob sie BPA nicht einfach durch was anderes ersetzt haben, wo wir dann 10 bis 15 Jahren mehr wissen.
Und es ist natürlich auch nur in der EU.
Genau, das müssen wir auch dazu sagen.
Kein Thema mehr. Also wenn man jetzt ins Ausland reist, kann das trotzdem noch relevant sein. Ja.
Genau. Und ja, dann habe ich mir noch einen Punkt bei der Haut aufgeschrieben. Mittlerweile steht auch einigen Produkten auch außen schon drauf. Keine Duftstoffe, keine Phthalate. Also es wird auch wirklich schon beim Namen genannt. Da kann man ja theoretisch auch mal drauf schauen und halt dann einfach zu einem Shampoo oder zu einem Duschgel greifen, wo es vielleicht den Zusatz gibt, dass man sich da vielleicht möglicherweise was Gutes tut.
Genau, ja. Also das sind so die Dinge, auf die man achten kann. Also es ist eine Menge. Ich glaube, der Gist ist einfach, irgendwie immer versuchen, Plastik durch ein anderes Material auszutauschen. Und das war es im Grunde eigentlich auch. Und vielleicht bei der Wasserqualität auch einfach nochmal ein bisschen Recherche machen. Sich aber auch nicht verrückt machen. Aber da kommen wir am Schluss nochmal zu. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, kriegt man dieses Plastik eigentlich irgendwie auch wieder aus dem Körper raus? Gibt es da irgendwie eine Chance? Jein. Also es ist schon so, dass es natürlich laufend ausgeschieden wird. Es ist jetzt aber nicht wirklich klar aus den Daten hervorgegangen, ob jetzt, wenn man theoretisch nicht mehr Plastik ausgesetzt ist, ob es dann wirklich über die Zeit einfach komplett aus dem Körper verschwindet. Das ist mir jetzt nicht klar geworden. Ich halte es für wahrscheinlich aber. Problem ist aber natürlich, dass man sich einfach nicht ganz der Exposition verhindern kann und dass natürlich immer welches nachkommt. Müsste aber dann trotzdem heißen, dass man natürlich, wenn man weniger Exposition hat, dann irgendwann auch weniger hat. So viel dazu. Wie kann man das vielleicht verstärken, dass mehr Mikroplastik ausgeschieden wird? Es gibt tatsächlich eine interessante Studie zu Sauna, also einfach generell zu schwitzen, wo sich gezeigt hat, dass dann mehr BPA zumindest ausgeschieden wird. Mikroplastik, schwierig zu sagen, aber immerhin BPA, also diese wirklich unschöne Chemikalie, wird dann verstärkt ausgeschieden. Also schon mal gut. Also wir können davon ausgehen, dass auch Schwitzen, was ja für viele andere Sachen auch gut ist, auch für Schwermetalle gut ist, schon mal einen guten Benefit hat. Dann, was auch noch eine sehr spannende Studie war, da wurden Phthalate im Grunde in vitro auf Zellen geworfen, unfassbar hohe Dosierungen im Verhältnis von so 80 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man das auf einen Menschen beziehen würde. Also das wäre bei einer normalen Person ungefähr 5 Gramm, also wirklich unfassbar viel. Und dann hat man das aber wiederum gecountert mit Vitaminen, vor allem Vitamin C und Vitamin E, auch in unfassbar hohen Dosierungen. Also Vitamin C ungefähr bei 8 Gramm pro Tag. Und das Interessante war, dass dann dadurch zumindest der oxidative Stress, der durch diese Phthalate induziert wird, reduziert wurde. Also ganz spannend. Also es heißt, wahrscheinlich kann man generell mit Supplements oder mit Essen, das sich positiv auf oxidativen Stress auswirkt, tatsächlich ein bisschen diese negativen Effekte von Phthalaten stoppen. Wie gesagt, das war aber auch nur eine In-vitro-Studie. Das war nicht direkt am Menschen. Das heißt, es kann durch verschiedenste Faktoren sein, dass das eigentlich nichts bringt.
Und es wäre im Grunde ja auch nur Symptombekämpfung gewesen.
Genau, also es löst das Grundsatzproblem natürlich nicht.
Genau, aber das können wir ja generell nicht lösen, weil man sich dem Mikroplastik ja praktisch nicht entziehen kann. Deswegen ist dieses Gedankenspiel, was du ja auch schon gesagt hast, wenn ich von heute auf morgen gar keine Mikroplastik mehr ausgesetzt wäre, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der Körper mit dem Großteil auch fertig wird. Das heißt, dass dann einfach auch wieder ausscheiden kann. Ist aber auch nur eine Hypothese, weil man kann sich ja in ein Glashaus einsperren und dann bekommt man trotzdem noch Essen. Ja. Wo Mikroplastik drin ist, weil es, genau, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Häufige Frage ist auch noch, kann man es denn eigentlich testen? Und beim Testen ist es so, dass bei diesen Mikroplastik-Tests, die man in diesen Studien auch gemacht hat, wo man es auch mit gemessen hat, das wird häufig mit Spektrometrie gemacht, also ganz spezielle spektrometrische Methoden, ganz spezielles Massenspektrometer und so weiter und so fort. Das heißt, da so wurde das zumindest in den Studien gemacht. Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie valide sind dann diese Testmethoden? Wie gut sind diese Testmethoden? Kann man wahrscheinlich noch recht wenig oder recht schwer sagen, weil bei vielen Tests, die wir heute schon seit Jahren, Jahrzehnten kennen, gibt es mittlerweile einen Goldstandard. Wenn man so einen Test natürlich relativ neu entwickelt, ist es erstmal schwierig, den anhand von anderen Daten zu validieren, weil es das ja schlichtweg noch nicht gibt.
Genau, wie du sagst, also die Vergleichbarkeit zwischen den Studien ist einfach vor allem das Problem. Und da sind wir halt auch wieder bei dieser Kreditkarte und bei diesen 300 Mikrogramm stattdessen, also 5 Gramm zu 300 Mikrogramm, was ja ein diametraler Unterschied ist, wo man sich dann schon fragt, okay, was haben die eingemessen da eigentlich?
Faktor 5000.
Ja, genau. Also unfassbar. Und dementsprechend, ja, also da muss noch viel passieren. Ich bin mir sicher, dass auch irgendwann mal Mikroplastik tatsächlich gemessen werden wird, auch von Ärzten. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das wirklich in der Masse ankommt. Das Spannende daran ist ja eigentlich, dass man wirklich mal initial eine Messung macht und dann führt man neue Dinge in sein Leben ein, zum Beispiel statt Plastikbehältern Edelstahlbehälter. Und dann schaut man einfach 2 Monate später, okay, hat sich das irgendwie positiv auf mich ausgewirkt? Und dafür könnte das meines Erachtens schon sehr spannend sein. Als Gegenargument könnte man natürlich aber auch sagen, das wirkliche Problem beim Mikroplastik ist ja eigentlich das Mikroplastik, was sich im Körper ablagert. Und ist das jetzt wirklich im Blut drin? Die Frage. Oder ist das nicht vielleicht in den Plaques, wo wir es im Blut gar nicht wirklich nachweisen können? Also Ja, also wir sind da noch ein bisschen skeptisch, schauen uns das noch so ein bisschen an von außen. Aber per se, ja, es gibt Messmethoden, es wird wahrscheinlich auch irgendwann in die breite Masse kommen. Ob es dann aber der aussagekräftigste Biomarker ist, ist die Frage. Und ich vergleiche das jetzt einfach mal so ein bisschen mit Schwermetallen. Da ist es nämlich auch so, dass häufig die einfach an Zellen gebunden sind und dementsprechend nicht unbedingt im Blut so stark nachweisbar sind, obwohl man vielleicht trotzdem eine leicht erhöhte Belastung hat. Das heißt, ja, auch da nicht hundertprozentige Klarheit beim Testen. Und das sehen wir beim Mikroplastik zumindest ähnlich.
Ja, ich meine, diese Fallstricke gibt es auch irgendwie bei Schwermetallen und so weiter. Das kann man überall so ein bisschen ins Feld führen mit dieser, ist das nicht eh irgendwo gebunden im Körper und gar nicht frei zirkulierend, als dass man es im Blut messen könnte. Man kann ja jetzt auch nicht eine Biopsie machen, nur weil man seinen Mikroplastikanteil in gewissen Geweben irgendwie bestimmen könnte. Das ist ja jetzt auch nicht sonderlich realistisch. Deswegen, da ist noch ein bisschen Work to do.
Ja, auf jeden Fall. Das ist noch eine Menge Work to do.
Ja.
Ja, wie schließen wir es ab, Mario? Also wir haben jetzt über die wichtigsten Begriffe, die wichtigsten Vokabeln geredet. Wir haben auch so ein bisschen gezeigt, okay, was macht das im Körper? Wie viel nehmen wir auf? Wie kommt es überhaupt rein? Was können wir dagegen tun? Und was ist aus deiner Sicht eigentlich das, was die Zuhörer mitnehmen sollen?
Ja, wahrscheinlich einfach, dass man sich nicht zu viel stressen sollte. Das Problem ist halt, wir haben dieses Wissen über Mikroplastik, wir haben dieses Wissen über Chemikalien. Wenn man weiß, dass Chemikalien auf eine gewisse Art und Weise schlecht sind, dann werden sie ersetzt. Werden sie ersetzt durch was Besseres, durch was Schlechteres, durch was gleich Schlechtes? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Wir können es eh nicht komplett vermeiden. Also wenn man ein normales Leben führt und seine Lebensmittel im Supermarkt kauft und es vielleicht nicht selber anbaut, aber auch wenn man es selber anbaut, wird man nicht frei von Mikroplastik sein. Deswegen ist die Message einfach so ein bisschen, man sollte sich nicht zu viel stressen. Es ist spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich finde auch gut, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass man sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, weil am Ende, was wir auch ein bisschen gelernt haben in der Vorbereitung auf diese Folge, man braucht mehr Daten. Es ist gar nicht alles so klar, wie es manchmal kommuniziert wird und wie es scheint. Ich glaube, es wird sicher nicht gut sein. Die Frage ist halt, wie schlecht ist es wirklich? Und das kann man noch nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Was Sinn macht, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man es möglichst vermeiden kann, hast du eh schon gesagt. Einfach weniger Plastik verwenden und auf so ein paar Sachen achten. Man muss sein Leben nicht komplett umkrempeln. Man braucht auch keine Mikroplastikphobie bekommen, sondern alles mit einem gesunden Mittelmaß und sich halt einfach Mühe geben, dass man einfache Dinge, die man umsetzen kann, ob ich jetzt mit einer Plastikbox ins Büro radle oder mit einer Glasbox, ist mir eigentlich relativ egal, aber ich tue mir wahrscheinlich was Gutes, wenn es halt eine Glasbox ist. Und es sind ein paar einfache Sachen, die man umsetzen kann.
Ja, hast du schön gesagt, nicht verrückt machen lassen und ich glaube, da sind wir auch schon am Ende der Folge, oder?
Damit lassen wir es gut sein.
Ja.
Genau. Das war, glaube ich, noch ein guter Abschluss.
Ja.
Wenn es Fragen gibt, wie immer melden unter podcast@beyondlifespan.de. Auch wenn ihr Episodenwünsche habt, ähnliche Themen wie zum Beispiel Mikroplastik, dann gerne einfach schreiben. Wir lesen uns die Mails alle durch. Gibt natürlich auch wieder eine Fragenepisode dann mit dem Dominik oder mit uns gemeinsam. Und genau, wir freuen uns über eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und sonst bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.